Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von der Martinsgans über die Weihnachtsplätzchen bis hin zum Silvestermenü in dieser Zeit dreht sich ziemlich viel ums Essen und nachher jammern wieder alle, weil sie ein paar Pfund zugelegt haben. Auf dem Buchmarkt ist alles rund um das Thema Ernährung oder Kochen schon lange ein Erfolgssegment, aber wir wollten doch mal wissen, ob es da neue Trends gibt und die schauen wir uns gleich an. Ob Paleo-Diät oder vegan, wie wir uns ernähren, das erzählt ziemlich viel über den Geist der Zeit und über die Kultur von Gesellschaften. Bei uns hier, wo ja immer alles verfügbar ist, da boomen auf dem Buchmarkt schon lange Koch- und Ernährungsbücher, aber auch Romane, Erzählungen, Reportagen und natürlich Sachbücher, die sich ums Essen und Kochen drehen. Was es da an Neuerscheinungen gibt, das ist natürlich besonders in der Vorweihnachtszeit interessant und für uns hat sich Benjamin Knödler umgeschaut. Zeigen denn diese neuen Bücher, die es jetzt zu diesem Themenkomplex gibt, auch, warum das eigentlich so ein Thema ist, was immer gut verfängt?
Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall mehrere Antworten. Eine, die sehr naheliegend ist, ist natürlich, dass wir es da mit einem Grundbedürfnis zu tun haben. Und Wladimir Kaminer schreibt das so schön. Er sagt, ob wir jung oder alt sind, links oder rechts, an Gott oder an den Urknall glauben, wir alle haben gemeinsam wir essen. Und das schreibt er in seinem neuen Buch Mahlzeit, Geschichten von Europas Tischen. Und das sind so eine Sammlung von reportageartigen Betrachtungen, bei denen er sehr liebevoll und mit sehr viel Witz auf die Menschen und ihre verschiedenen Bezüge zum Essen und Trinken blickt. Da geht es dann zum Beispiel um das Schweizer Aromat und wie das hergestellt wird. Das soll ja angeblich jedes Rösti besser machen. Oder es geht um georgische Weinbauern, die in einem permanenten Konkurrenzkampf zwischeneinander stehen und aber auch die schönsten Trinksprüche überhaupt kennen. Dahinter steht aber natürlich so, stehen zwei rote Fäden letztlich. Es geht beim Essen immer um Identität und es geht um das Verein. Man setzt sich zusammen an den Tisch und das macht es, glaube ich, reizvoll.
Also es geht auch um Geselligkeit und irgendwie hat es ja auch so zusammen am Tisch sitzen oder schon vorher kochen ja auch so ein bisschen was Bürgerliches oder sogar Biedermeierliches. Ist das auch so, dass da eigentlich so der Rückzug ins Private gefeiert wird?
Interessanterweise fand ich das gar nicht so stark und das merkt man vor allem, wenn man sich so die Sachtitel mal ein bisschen anschaut. Da geht es dann nämlich wirklich sehr viel mehr eigentlich um eine Wechselwirkung zwischen Gesellschaft auf der einen Seite und Essen und Kochen auf der anderen Seite. Und das wird eigentlich immer mit so einem Rückblick in die Geschichte belegt, würde ich mal sagen. Also ein Beispiel ist ein Abendessen in Rom von Andreas Fiestad. Rahmenhandlung, er sitzt in einem Restaurant, seinem Lieblingsrestaurant in Rom und guckt sich so an, was er da so kriegt und sieht. Und anhand verschiedener Lebensmittel geht er die Weltgeschichte, wie es im Untertitel heißt, durch. Also da, das ganz große Besteck, um mal im Bild zu bleiben. Ein Beispiel, der Salzstreuer lässt ihn darüber nachdenken, wie war das eigentlich, als die Menschen sesshaft wurden und auf einmal, was hat das mit unserem Salzkonsum gemacht? Später dann das Salz und die Rolle in der Französischen Revolution, da war nämlich die Steuer, die darauf schon viele Jahrhunderte erhoben wurde, auf einmal sehr wichtig. Oder dann aber eben auch in der Gegenwart, wie ist das, wenn wir jetzt alle zu viel Salz essen? Und das macht er mit anderen Lebensmitteln auch, Pasta oder Wein. Wir hatten ja gestern in der Lesart, ging es schon um Ute Kohn und den Geschmack der Freiheit, die Geschichte der Kulinarik. Das darf da natürlich auch nicht fehlen, man hört es ja schon im Titel, auch da der Rückblick. Und ich fand bei ihr ganz spannend, dass sie eigentlich ja den Fokus sehr auf die Kultur legt. Die Kochkultur, Esskultur oder wie sie auch einmal schreibt, die kulinarische Gesprächskultur. Und trotzdem wird auch da wieder der Konnex zur Gesellschaft hergestellt, wenn es dann zum Beispiel um sowas geht wie, was hat eigentlich das à la carte Menü mit einem Freiheitsdrang der Bürgerlichkeit zu tun? Da muss man ein Buch, finde ich, nochmal auch wirklich speziell nennen, nämlich Mythos Nationalgericht, die erfundenen Traditionen der italienischen Küche. Das hat der Historiker Alberto Grandi geschrieben und ich würde mal sagen, das ist ein waghalsiges Unterfangen, denn er will im Grunde genommen mit dem Mythos eben aufräumen, dass die italienische Küche über Jahrhunderte weitergegeben wurde und so das Kulturgut schlechthin ist, sondern er sagt, das war eigentlich eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Es brauchte irgendwie eine neue Industrie, da kam die Esskultur quasi gerade richtig. Und er zeichnet dann aber auch auf, wie das eigentlich ist, was da alles mit reinspielt. Nämlich zum Beispiel sowas wie Migration, die für diese Mythenbildung eigentlich ganz wichtig ist, die Migration in die USA von Italienerinnen und Italienern. Und er zeigt aber auch, wie die Esskultur vom Faschismus in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart in Italien vereinnahmt wird.
Also das sind aber ja schon sehr politische und gesellschaftspolitische Dimensionen, die da quasi vom Teller geholt werden.
Ja, absolut. Also das fand ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert, dass es eben ganz schnell hin zu gesellschaftspolitischen Fragen geht, wie eben Identität, Zugehörigkeit oder Freiheit, aber eben auch um Themen wie politische Vereinnahmen. Man muss jetzt natürlich sagen, das ist jetzt nicht die beste Nachricht, wenn es so um die Weihnachtsgespräche geht, wo man dann vielleicht versucht, gerade mit dem Essen von politischen Streitpunkten abzulenken und zack, ist man mittendrin wieder in der Politik. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze natürlich total spannend und faszinierend.
Sprechen wir doch mal übers Kochen selbst. Das ist ja auch immer so ein bisschen ambivalent. Ich zum Beispiel koche eigentlich wahnsinnig gern, aber wenn ich halt jeden Tag kochen muss, damit halt alle was kriegen, dann kriegt das auch schnell irgend so eine nervige Routine. Wie ist es auf der anderen Seite, wenn ich denke an so Kochsendungen, tolle Kochbücher, dann sind das ja auch so richtige Stars. Wie ist das aktuell? Was für ein Bild von Köchen, Köchinnen, Kochen an sich wird in den neuesten Büchern so gezeichnet?
Ja, das fand ich tatsächlich auch total spannend, denn dieser kritische Aspekt, der kommt gar nicht so stark vor. Weder die Mühlen des Alltags noch auch, ja, könnte ja auch eine feministische Kritik geben. Man wird an den Herd gefesselt oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht so stark, sondern wirklich das positive Bild überwiegt sehr. Also die Kochkunst wird auf verschiedenen Ebenen gefeiert. Das Kochen ist aber auch für die Privatperson eben eine Möglichkeit der Verwirklichung und des Zu-sich-Findens. In einem Roman ist es auch so eine Art Refugium, ein Rückzugsort vor Streitereien und Konflikten. Am ehesten würde ich sagen, ist noch die Rolle des Kochs eine spannende, die diese Ambivalenzen auch so ein bisschen spiegelt. Also Ute Kohn geht zum Beispiel auf die Rolle der Hofköche ein, deren Kunst gefeiert wurde, die aber selbst bitteschön im Hintergrund zu bleiben hatten. Dann ist ein anderes Beispiel das Buch vom Salz von Monique Trong. Das ist eigentlich schon vor 20 Jahren erschienen, jetzt aber neu aufgelegt worden, was ich ganz spannend finde. Und da geht es um den Protagonisten Bin. Der ist der Hauskoch von Gertrude Stein und Alice B. Toklas in Paris und ist geflohen aus Vietnam nach Paris und ist in dieser Rolle ja eigentlich eine ausgelieferte Person. Er sucht Jobs, er hat eigentlich keine Chance und wird auch häufig ausgenutzt. Als er dann aber in den Haushalt kommt, ist er auf einmal erstens auch wieder der Künstler und zweitens ein sehr scharfsichtiger Beobachter dieser Gesellschaft.
Jetzt ist ja auch Kochen und Essen auch was, was sehr stark so visuell in Szene gesetzt wird seit vielen Jahren. Also vor allem seit Corona, da zeigt alle Welt auf Instagram, wie Sauerteigbrote selbst gebacken werden oder irgendwelche selbst kreierten Bowls. Und es gibt Kochserien im Fernsehen oder können gestreamt werden. Kann denn das Buch da irgendwie mit dieser visuellen Opulenz, die man eben in den sozialen Medien oder im Netz findet, überhaupt mithalten?
Ich finde ehrlich gesagt schon, gerade weil diese Opulenz nicht da ist und auch nicht ablenkt. Bei Netflix hat man dann so einen wunderschönen Teller von einem tollen Essen, aber bei den Büchern kann man wirklich an die Sache rangehen. Und gerade die Sachtitel, die sind überhaupt nicht trocken oder sowas, aber die gehen natürlich schon mehr in die Tiefe, als es jetzt irgendwie so ein Experte in 2 Minuten in einer Dokumentation machen kann. Und dann gibt es, finde ich, schon noch eine andere Dimension, die sich so bei mir beim Lesen rauskristallisiert hat. Wenn es um Essen geht, dann geht es wahnsinnig oft um Gefühle, Empfindungen, Emotionen und so weiter. Und dafür Worte zu finden, das ist ja die Herausforderung schlechthin für die Literatur. Das macht ja dann auch Spaß.
Da ist ja immer das Dauerbeispiel Marcel Proust mit seinem Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo er sich ja beim Eintunken einer Madeleine in Lindenblütentee dann seine ganze Kindheitsgeschichte losgeht eigentlich.
Ja, genau. Auf diesen Proust-Effekt, wie er ja auch heißt, geht auch Ute Kohn nochmal ein und liefert die Erklärung gleich mit. Ich bin jetzt kein Neurologe, deswegen habe ich es nicht so ganz durchstiegen, aber es geht letztlich darum, dass Gerüche das limbische System im Gehirn ansprechen und da sitzen die Emotionen, aber eben auch die ältesten Kindheitserinnerungen und da würde ich dann auch sagen, genau das macht dann das Ganze spannend für die Belletristik.
Genau, und diese Kindheitserinnerungen, diese starken Gefühle, die wir mit irgendwelchen Essen aus unserer Kindheit verbinden, ist das auch sowas, was sich überall wie so ein roter Faden durchzieht?
Allerdings, also alle Romane, die ich gelesen habe, haben diesen Blick in die Vergangenheit mit drin. Das Buch vom Salz habe ich ja gerade schon erwähnt. Da ist das total stark so. Dann gibt es einen Roman Butter, Honig, Schwein, Brot von Francesca Equasi. Da geht es um eine Frau und ihre 2 Töchter, die wirklich Schlimmes, Traumatisierendes erfahren haben. Aber auch da spielen die Kindheitserinnerungen eine total wichtige Rolle. Die Mutter erinnert sich ans Essen einer Guave und das ist für sie, sie beschreibt das mit dem Wort, das ist Leben. Und da sieht man schon, Kindheitserinnerung ist das eine, danach gehen die Gefühle erst so richtig los. Das ist in dem Roman, ist das wie so eine Art Andockpunkt für verschiedene Konflikte, Trauer, Verletzungen, die sich dann irgendwie über das Essen lösen. Entweder weil man dem Konflikt entgehen kann oder weil es sich so richtig klärt. Und da muss ein Titel, finde ich, wirklich auch noch erwähnt werden, nämlich Brot und Milch von Carolina Ramqvist. Das beginnt auch mit einem sehr starken Satz. Essen ist Liebe, heißt der. Und von da aus entfaltet Ramqvist die Gedanken einer Ich-Erzählerin, für die gutes Essen und auch deren Zubereitung einerseits die größte Erfüllung bedeutet, andererseits aber auch zur Essstörung tatsächlich wird. Und das verwebt sie auch hier wieder eben mit Kindheitserinnerungen an ihre Mutter, ihre Großmutter, aber auch an ihre Erfahrungen selbst als Mutter einer Tochter. Und da ist das Essen, bietet einerseits eine totale Geborgenheit, andererseits bedeutet es ja auch, da ist eine Welt da draußen, vor der man sich schützen muss in dieser Geborgenheit. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel Gefühl und vielleicht auch überbordend. Das ist es aber interessanterweise gar nicht, sondern das ist sehr klarsichtig, sehr schlicht beobachtet und aufgeschrieben. Und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Aber wenn so viel Gefühl bei einer Sache mit im Spiel ist, kann es ja auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten sein und so in Richtung Kitsch umkippen.
Ja, also einen Titel gab es tatsächlich, wo das vielleicht der Bogen etwas überspannt wurde. Da hieß Die Kichererbsen der Signora Dolores. Das ist so eine Kurzgeschichtensammlung von Stefan Paul. Und da ist die titelgebende Kurzgeschichte, nur um mal so ein Beispiel zu nennen, eine alte Frau, die wohl unter Demenz leidet, verirrt sich in einen Garten. Dort wird sie von den Hausbesitzern aufgeklaubt. Dann kocht sie deren Kichererbsen-Eintopf eben in dieser wildfremden Küche um. Dort trifft sie dann zufällig ihren Ziehsohn, den sie völlig aus den Augen verloren hatte, der aber den Geruch ihres Eintopfes wiedererkennt. Große Wiedersehensfreude. Auf einmal ist auch die Erinnerung, da ist sie wieder, da ist die Erinnerung dann auch wieder da und die Demenz dann gar nicht mehr so stark. Das war mir dann doch ein bisschen too much. Aber unterm Strich fand ich diese Schilderung der Gefühle, das klappt die meiste Zeit wirklich sehr toll.
Benjamin Knödler war das über neue Bücher rund ums Thema Essen und Kochen. Vielen Dank. Und die Bücherliste dazu, die finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Der Mops des Monats.
Das Weihnachten naht, verraten die Frau, die Weihnachten nicht mochte. Apropos Frauen. Es gilt anscheinend auch, hinter jeder Frau steht ein besonderer Hund. Weiter mit Weihnachten. Der Weihnachtsmann-Killer und aber nach drei Strophen ist Schluss. Sowie die Alliteration Myrrhe, Mord und Marzipan, die sich den Gruppensieg allerdings teilt mit Törtchen, Tod und Techtelmechtel sowie Weise, Wild und Weiblich. Pille, Pickel, Waschgel und Perfektionismus kommen erst später. Es gibt das kleine Café der zweiten Chancen, den Sieg der Blödigkeit und die Einsicht, so alt war ich noch nie. Und dann gibt es nicht nur schlicht und unverstellt Midlife Crisis, sondern auch Magic Midlife, wie die zweite Hälfte zur besten ihres Lebens wird. Da wird man sogar gesiezt im Titel. Und zur Vervollständigung Wechseljahre, das Upgrade. Immer öfter werden englische Titel nicht mehr übersetzt. Klingt mondäner, zum Beispiel A New Era of Me oder I Decided to Live as Me. Vielleicht liegt es ja auch am Themenfeld. Die kürzeste Version hier ist übrigens das unschlagbar knappe Nö. Immerhin halbdeutsch sind die Not-to-Do-Liste und der Mord on the Rocks. Nicht um einen Schreibfehler, das beweist der Untertitel mit den drei Ps, da ist er, Pille, Pickelwaschgel und Perfektionismus, handelt es sich bei Hautsache glücklich. Und bei Zwirntod sowieso nicht. Und der Mops des Monats geht an die ideale Schreibunterlage für den nächsten Urlaubsantrag. Ein Beispiel dafür, dass sich potenziell schlechtes Gewissen immer erleichtern lässt. Man muss nur krude genug argumentieren und das dann laut aussprechen. Oder wahlweise auf ein Buchcover drucken. Der Mops des Monats geht an, wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders.
Der Mops des Monats war das frisch gekürt von Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Erst vor einem Monat wurde in der kleinen Republik Moldau gewählt und ganz knapp konnte sich die amtierende Präsidentin Sandu mit ihrem Europakurs behaupten. Von der wechselvollen Geschichte des Landes erzählt jetzt das Buch, über das wir sprechen wollen, Raureif, die Lebenserinnerungen von Io Postolache, dem Großvater der Geigerin Patricia Kopaczynskaja. Tobias Lehmkohl hat für uns dieses Buch gelesen. Erinnerungen an welche Zeit? Wovon erzählt dieser Autor da, von welcher Epoche sozusagen?
Nun, er erzählt vom langen 20. Jahrhundert. Er wurde 1918 geboren, erzählt aber auch kurz am Anfang seines Buches von seiner Herkunft, also von den Eltern und Großeltern. Da ragen wir noch so ein bisschen ins 19. Jahrhundert herein. Und zu Anfang des Buches Raureif spricht er auch über die Jugend, Kindheit und Jugend in der moldauischen Provinz so der 20er, 30er Jahre, über die Hochzeiten, über Weihnachten, über die Kirchweihfeste. Im Zentrum dann aber steht, wie die politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts mit dem privaten Leben verquickt sind. Also wie die Politik im Grunde diese Privatheit auf den Kopf stellt. Ja, er erzählt, wie er am Anfang des Zweiten Weltkriegs in der rumänischen Armee gegen die Sowjets kämpft, wie er dann aber später für die Sowjetunion wiederum gegen die Deutschen kämpfen muss. Und er erzählt auch, wie sein Vater, der sich so als kleiner Landbesitzer hochgearbeitet hatte, dann schließlich unter den Sowjets ins Gefängnis kommt und später sogar mit Frau und Kind nach Sibirien deportiert wird, während Ion, also sein ältester Sohn, der ist inzwischen Veterinär geworden, in der geliebten, wirklich geliebten moldauischen Heimat bleiben darf. Und auch die Umwälzungen, also die späteren Umwälzungen der 80er, 90er Jahre spielen eine Rolle in diesem Buch.
Aber liest sich das dann als so ein Ausflug quasi in die Vergangenheit, eine persönliche Lebensgeschichte, die nochmal so Geschichte vergegenwärtigt? Oder dachten Sie beim Lesen auch wieder, dass da doch ganz schön viel auch so in die Gegenwart reinragt?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn es um die Ereignisse des Jahres 1992 geht, als Moldau sich aus der Sowjetunion löst und es zu schweren Kämpfen kommt in dem Land. Da schickt Russland dann Strafgefangene an den Dnister, also Moldau liegt an diesem Fluss Dnister. Und diese Strafgefangenen, das bekommt dann Ion Postolache mit, die kämpfen allein für Geld und für das Versprechen, dann nach dem Kämpfen nicht wieder zurück ins Gefängnis zu müssen. Und genau die gleichen Geschichten hört man ja heute auch von russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine, dass sie aus dem Gefängnis kommen, dass sie nur für Geld und nicht für irgendwelche Ideen oder für ihr Land oder für irgendwas Übergeordnetes kämpfen würden. Und es gibt auch noch eine andere Parallele zur Geschichte der Ukraine. Denn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begann auch in Moldau so eine Art Hungerterror gegen die moldauische Bevölkerung. Also den Einheimischen wurde wirklich kein Gramm Korn der eigenen Ernte gelassen und da starben zahllose dabei, wie ja auch Millionen Menschen beim Holodomor in der Ukraine 15 Jahre früher gestorben sind.
Jetzt ist ja der Verfasser, wenn ich es richtig verstanden habe, gar kein Schriftsteller, sondern der hat da eben einfach seine Erinnerungen an sein Leben aufgeschrieben. Macht sich das irgendwie bemerkbar? Wirkt der Text dadurch irgendwie so besonders echt oder authentisch?
Na, mit der Authentizität ist es ja immer ein bisschen schwierig, aber dieser Postolache hat den Text nicht oder hat die Texte, muss man eigentlich sagen, sind kürzere Texte, die er über sein Leben hinweg immer wieder verfasst hat. Die hat er nicht für ein Publikum oder für ein Buch geschrieben, sondern wirklich nur für seine Kinder und Enkel, damit die wissen, wie die eigene Familiengeschichte und die Geschichte des Landes, wie es um die bestellt ist und wie die abgelaufen ist im 20. Jahrhundert. Also sie sind jetzt nicht literarisch geformt, diese Erinnerungen, die arbeiten nicht mit Bildern, aber sie sind doch eben dafür, dass der kein Autor, Schriftsteller ist, sehr flüssig und pointiert geschrieben und mitunter auch wirklich, etwa wenn Ion seinen Vater im Gefängnis besucht, wirklich ergreifend.
Und jetzt ist ja auch interessant die Editionsgeschichte, denn die Enkelin, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ist ja eine berühmte Geigerin und die hat sich für die Veröffentlichung des Textes eingesetzt. Kommt das auch irgendwie im Buch vor?
Ja, also diese Patricia Kopaczynskaja ist wirklich eine ganz tolle Geigerin. Ich liebe sie auch sehr. Und sie hat ein ausführliches Vorwort beigesteuert, in dem sie vor allem darüber spricht, dass das kleine Land immer wieder so um seine kulturelle Identität kämpfen musste und dass es vor allem die Musik sei, die die Moldauer so zusammengehalten hat. Davon sagt ihr Großvater allerdings nichts in seinen Aufzeichnungen, aber er war ja auch kein Musiker.
Ion Postolatsches Buch hat uns Tobias Lehmkohl vorgestellt. Das heißt Raureif, Erinnerungen aus Moldau, übersetzt von Eva Roth-Wemme und Andreas Rostek mit einem Vorwort von Patricia Kopaczynskaja. Erschien in der Edition Fototapeter, 172 Seiten hat es und es kostet 15 Euro. Gerhard Steidl ist nicht nur der Verleger und Rechteinhaber am Werk von Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Er gilt auch als einer der bedeutendsten Verleger von Fotokunst in Buchform. Besonderes Aufsehen hat er damit erregt, dass er mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat. Das wurde auch international viel beachtet und deshalb reisen heute Fotokünstler aus der ganzen Welt nach Göttingen, um mit Gerhard Steidl zu arbeiten. Denn der hat auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten in Hardware vom Feinsten investiert und deshalb seine neue Offset-Druckmaschine auch schon mal ganz unbescheiden als die beste der Welt bezeichnet. Nils Kahlefeld hat Gerhard Steidl zu einem Werkstattbesuch in Göttingen getroffen.
Im Hinterhof der düsteren Straße 4 in Göttingen herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Die bei Steidl neu in Betrieb genommene Druckmaschine, die den Raum wie ein langgestreckter Riesenmähdrescher in futuristischem Design beherrscht, ist der heimliche Star. Gerhard Steidl, weißer Kittel, die Kulibatterie wie zur Abwehr böser Geister in der Brusttasche, geht seiner Lieblingsdisziplin nach, dem kreativen Spiel mit den Druckplatten.
Indem ich jetzt zum Beispiel bei diesem Vorsatzpapier die Schwarzplatte abschalte, kriege ich einen helleren Farbton, der nur durch die Druckmaschine eigentlich gestaltet ist, ne? Und habe damit eine schönere Anmutung für das Buch.
Als die neue Maschine per Tieflader angerollt kommt, sorgt das in der Göttinger Altstadt für große Augen. Rechts und links der doppelflügeligen Drucksaaltür bleiben gerade je 6 mm Platz. Aber was bitte bringt einen wie Steidl überhaupt dazu, eine Investition von rund 2,5 Millionen Euro zu tätigen? In Zeiten, in denen Nachrichten von Druckereischließungen, explodierenden Preisen und zusammenbrechenden Lieferketten die Runde machen. Vielleicht hat Steidl einfach aus der Geschichte gelernt.
In den 70er Jahren gab es für die Fotografie in Büchern ein wunderbares Druckverfahren, das war die Gravürtechnik. Das waren Kupferplatten, die im Flachbettverfahren Bogen bedruckten. Das war aber nicht rentabel, es war zu teuer. Und als der Offset-Druck, ein rotatives, im Grunde sehr billiges Druckverfahren in den 70er Jahren auf den Markt kam, wurden diese Maschinen alle verschrottet. Also es gab keine Alternative mehr, gut zu drucken.
Inzwischen hat der Offset-Druck den Höhepunkt seiner technischen Entwicklung erreicht. Sollten Hersteller der Maschinen aus Rentabilitätsgründen irgendwann ins Digitale wechseln, soll es Steidl nicht so gehen wie den Gravürdruckern der 70er.
Um es kurz zu sagen, eine solche Druckmaschine hat eine Lebenszeit von vielleicht 10 bis 15 Jahren. Danach gibt es Qualitätsmängel und ich wollte einfach bis an mein Lebensende eine schöne, sehr gute, die beste Druckmaschine besitzen, um die besten und schönsten Bücher zu drucken.
In Göttingen hat man schon immer viel Zeit und Papier investiert, um sich zum optimalen Druckergebnis vorzutasten. Mit integrierter Farbmessung lässt sich nun effektiver arbeiten.
In der Druckmaschine sind Kameras, die praktisch jeden einzelnen Bogen lesen, nicht? Und bevor er auf die Palette plumpst, ist der Bogen kontrolliert, ob die Qualität stimmig ist oder ob irgendwo ein Problem auftaucht.
Auf ein extra Lackmodul hat der Perfektionist verzichtet, obwohl er die so behandelten Bögen viel schneller weiterverarbeiten könnte. Doch Steidl, der einst mit Karl Lagerfeld ein Parfum namens Paper Passion kreierte, möchte Bücher, die auch in Haptik und Geruch überzeugen.
Der große Nachteil aber ist, dass das Papier mit dem Dispersionslack versiegelt wird. Also ich fasse nicht mehr Papier an, habe eine ganz andere Haptik. Ich fasse auf einen letzten Endes Kunststofffilm. Das Haupthandicap ist aber, dass die Bogen nicht mehr riechen. Und ein Buch, das nicht gut riecht, ist kein Steidl-Buch.
Gerhard Steidl, der sich mit einigem Understatement als Drucker bezeichnet, spricht begeistert von Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ist für ihn auch ein gewiefter Berater, ein Marketinggenie. Während im Laufe der Offset-Jahre viel Wissen über die schwarze Kunst verschwunden ist, hofft Steidl auf ein Zurück in die Zukunft.
Dass da ein Drucker ist, der sich mit Papier auskennt, der mit Farben umgehen kann, der einen Satzspiegel beurteilen kann, die Schriften aussucht und empfiehlt, das Ganze druckt in einem entsprechenden Verfahren, das den Fotos und den Texten gerecht wird und dann eben auch die buchbinderische Arbeit betreut, nicht? Und dieses ganzheitliche Denken, das muss in die Druckereien zurück.
Dass Gerhard Steidl bei all dem kein Stück verbiestert wirkt, liegt wohl auch an seinem neuen Lieblingsspielzeug.
Wir kommen ja dann von dem dunkleren aufs hellere, aufs noch hellere, auf das gedruckte Papier. Ja. Also machen wir es so, wir schalten das schwarz ab. Das ist weg.
Mitten aus der Werkstatt des Verlegers Gerhard Steidl, Nils Kahlefendt hat ihn in Göttingen besucht.
Neue Krimis.
Valentin Brujo, Mitte 30, ein ziemlich verkrachter Anwalt, sowohl beruflich wie privat läuft nicht so, wie er es gerne hätte, ist der Dreh- und Angelpunkt und als Erzähler auch das Zentrum der Geschichte, die damit anfängt, dass ein Immigrant, ein Schwarzer aus einem afrikanischen Land stammender Mann, bei ihm in der Kanzlei auftaucht und ihn bittet, nach seinem verschwundenen Sohn zu suchen. Diesen Auftrag lehnt Brujo, der gerade von allem irgendwie müde und erschöpft ist, ab. Und das ist etwas, was er am nächsten Tag zutiefst bereuen wird. Denn da kommt die Nachricht, dass dieser potenzielle Klient, den er abgewiesen hat, am Abend erschossen wurde. Und das wirft natürlich die Frage auf, was ist denn jetzt mit dem Sohn eigentlich passiert? Und das ist die Ermittlung, der Brujo dann im Lauf der Geschichte nachgeht. Valentin Brujo, der Anwalt, hat sowohl privat wie auch beruflich sehr viel mit Menschen zu tun, die aus afrikanischen Ländern nach Italien geflüchtet oder auch einfach nur eingewandert sind. Er kennt sich ganz gut aus in dieser Szene also und er nimmt uns als Leser und Leserin tief mit hinein in diese Szenerie und in diese Milieus. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns auch tief hineinbewegen in andere Strukturen, in die Justiz, zu den Polizeibehörden und schlussendlich auch in allerhöchste bürgerliche Kreise. Denn, das kann man sich ja schon fast denken, der verschwundene Sohn dieser Barney, da steckt irgendwie eine ganz üble Geschichte dahinter, die sehr viel von Korruption, von moralischer Verderbtheit und eben auch von Verbrechen erzählt. Ein immenses Tempo, harte Schnitte, schnodderiger Ton, schwarzer Humor und ein ziemlich zynischer Protagonist und Erzähler, der natürlich einen großen Moralisten verbirgt, also schwarz wie das Herz, erfüllt, kann man so sagen, alle Kriterien, die einen richtig guten Noir auszeichnen. Und er erfüllt diese Kriterien auf eine wirklich exzellente Art und Weise. Also harte Gesellschaftskritik und zugleich doch auch ganz großes Lesevergnügen.
Giancarlo de Cataldos Kriminalroman Schwarz wie das Herz hat Karin Fleischhandel aus dem Italienischen übersetzt. Erschienen ist das Buch im Folio Verlag für 22 Euro und es ist im November auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste. Vorgestellt hat das Buch Ulrich Noller und die aktuelle Liste mit jeder Menge Lesestoff für einen spannenden Herbst und Winter, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Mitja Flubacher. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war auf Französisch Ligne de Faute und auf Deutsch Ein winziger Makel von Nancy Houston, eine franco-kanadische Autorin, die es auf Französisch geschrieben hat. Und es ist ein Generationenroman, der vier Generationen quasi von rückwärts immer aus der Perspektive des sechsjährigen Kindes beschreibt. Und es tun sich einige Abgründe auf in Bezug auf generationenübertragene Traumata, Umgang mit Kindern, Umgang untereinander. Wenn man sich nicht in einem vulnerablen Zustand befindet, würde ich es empfehlen. Also es zeigt viel aus über Nazizeit, dann Israel und die heutige Zeit quasi.
In Basel liest Mietja Flubacher, ein winziger Makel von Nancy Houston, aus dem Französischen übersetzt, haben das Buch Uli Aumüller und Claudia Steinitz. Erschienen ist es beim Rowohlt Verlag und es kostet 19,90 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
My name is Elif Shafak. I'm a storyteller, I'm a novelist.
Mein Name ist Elif Shafak. Ich bin Geschichtenerzählerin und schreibe Romane. Mein neues Buch heißt Am Himmel die Flüsse. Für mich ist es sehr schwer zu sagen, was das Buch meines Lebens ist, weil es immer wieder Bücher gab, die mein Leben total verändert haben, seit ich ein Kind war. Dabei war ein Roman vielleicht der entscheidende, Don Quixote von Miguel de Cervantes. Das habe ich immer wieder gelesen und jedes Mal was anderes erfahren.
And each time it was a different experience. I think Don Quixote is like a big
Don Quixote ist wie eine große Villa mit vielen Türen. Darin entdeckt man bei jedem Lesen neue Zugänge zu anderen Teilen des Romans. Mir ist an diesem Buch wichtig, dass es ausprobiert, was in einem Roman formal möglich ist. Diese Vielfalt, das gibt mir Freiheit. Deshalb ist dieses Buch ganz nah an meinem Herzen.
And so yeah, it's very very close to my heart.
Die Schriftstellerin Elif Shafak über ihr Buch des Lebens, der unverwüstliche Don Quixote, der in ganz verschiedenen Buchausgaben erschienen ist. Und Elif Shafak war ja mit ihrem eigenen aktuellen Roman, dem tollen Buch Am Himmel die Flüsse, auch bei uns zu Gast. Und das Gespräch mit ihr können Sie auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek noch hören.